Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast rund um alle Aspekte der industriellen additiven Fertigung. Egal, ob du neu mit 3D-Druck und additiver Fertigung startest, erfahrener Anwender bist oder durchaus 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, hier geht's nicht nur darum, einen 3D-Drucker zu besitzen, sondern ihn wirtschaftlich im Unternehmen einzusetzen. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese heutige 3D-Druck-Podcast-Folge, weil sie den Titel trägt, die größten unterschätzten Einschränkungen im 3D-Druck. Und ich habe hier ein paar Punkte zusammengefasst, die ich dir heute mitgeben möchte, die in der Vergangenheit durch viele Beratungsprojekte, wo ich gemerkt habe, das schränkt die Leute extrem ein. Dabei sollte man im 3D-Druck super flexibel sein. Und wenn dich vor allem das Thema Flexibilität und die vierte Dimension der Fertigung interessiert, dann wirf einfach mal einen Blick auf unser neues Buch. Das habe ich zusammen mit Alexander Starnegger von Weißer Spulenkörper geschrieben. Und dieses Buch ist im Springer Verlag veröffentlicht worden. Und das Buch heißt Wirtschaftliche 3D-Druckstrategien. Also dort haben wir mit einer sehr, sehr hohen Dichte an Wissen Informationen zusammengepackt, die es noch nirgendwo anders zu lesen gibt und die es nur in diesem Buch gibt. Das Buch ist sehr kompakt. Das kann man also an einem schönen Sonntagnachmittag schön durchlesen und die neuen Informationen aufnehmen. Und was wir doch gemacht haben, wir haben vor allem über die vierte Dimension des 3D-Drucks, besser gesagt der Fertigung gesprochen und dieser Flexibilität, die wir beim 3D-Druck eigentlich alle lieben, aber nie wirklich so richtig einsetzen und noch viele Einschränkungen sozusagen zulassen. Und einer der größten Punkte, die ich jetzt hier in dieser Podcast-Folge mit dir besprechen möchte, ist vor allem der Bestandteil, dass wir alle FDM kennen. Also die automatisch fahrende Heißklebepistole. Und wir lieben FDM alle. Das können wir alle sagen, denn man kann schnell ein einzelnes oder 10 Bauteile auf einer Bauplattform drucken. Man kann verschiedene Materialien auswählen und man ist super flexibel und schnell eine Lösung an den Tag zu bringen, um seine Herausforderung, sein Problem auch ganz schnell zu lösen und gleich das nächste Thema anzugehen. Aber einer der größten Einschränkungen ist immer noch das Material. Und es würden viele wahrscheinlich auch den Kopf nicken und würden sagen, ja, das Material, es gibt noch nicht die richtigen Materialien und so weiter. Aber das meine ich gar nicht, sondern viele sind in diesem Ökosystem eines Materials auch absolut festgefahren und gefangen. Wie zum Beispiel das Onyx-Material von Markforged. Und ich darf da auch ruhig was dazu sagen, denn ich habe nämlich, es wird wahrscheinlich jetzt bald auch 10 Jahre her, war ich Mitgründer von Mark 3D, als wir die Markforged-Drucker verkauft haben. Viele kennen mich von der Zeit noch. Und dort waren wir natürlich alle super überzeugt von diesem tollen Werkstoff, der zu der Zeit hervorragend war. Aber wenn man sich die Werkstoffe heute anschaut, oder besser gesagt die Materialien heute anschaut, dann ist Onyx lange nicht mehr das Beste. Und dieses Polyamid-CF-Material gibt es schon wirklich nahezu an jeder Ecke, sei es gut oder sei es schlecht. Aber sehr viele fühlen sich da drin gefangen, weil sie einmal damit angefangen haben und die Bezeichnung Onyx-Material, so wie ich es gerade auch gesagt habe, in der Zeichnung drin steht. Und ich spreche jetzt nicht von Bauteilen, die irgendeine Federwirkung haben, wo der Kunststoff, also das Onyx-Material, genau dafür ausgewählt worden ist, sondern ich rede von einfachen Bauteilen. Bauteilen, die früher gefräst worden sind, die man heute druckt. Bauteile, die auch nicht sonderlich additiv konstruiert worden sind, sondern einfache Maschinenbauteile. Die popligst einfachsten Bauteile, irgendein Viereckle, auf Schwäbisch gesagt, mit 2 Bohrungen und einer Abschrägung und vielleicht einer Phase drumherum, von diesen Bauteilen spreche ich. Und dort lassen sich viel zu viele, doch draußen, nur weil es auf der Zeichnung steht, komplett in einem System halten, dass sie auf der einen Seite sehr, sehr hohe Kosten bezahlen lässt und auf der anderen Seite abhängig macht von etwas, abhängig von einem teuren Material und von einer Maschine, die vom Markt, und das sehe ich so, das ist nicht einfach nur von mir eine Meinung, sondern man sieht es deutlich, die vom Markt einfach gerade verschwindet. Sehr viele wollen ihren Markforged-Drucker gerade aktuell verkaufen oder es sind so viele Markforged-Geräte gerade auf den einzelnen Plattformen unterwegs wie noch nie, weil sich der Markt natürlich verändert hat. Ich sage immer noch, ich finde Markforged cool, ich finde die Technologie gut. Ich habe die Drucker damals auch total gefeiert, weil es damals der Bambulab-Drucker war, wenn man das so sagen kann. Der Drucker hat funktioniert, der Mark II, also der Mark II, der hat, das war einer der besten Drucker damals, wenn man das so sehen kann, für diesen industriellen Einsatz, was das Thema Vorrichtungen und so weiter angeht. Und dieses Blatt hat sich gewendet. Das hat sich verändert. Viele nutzen einen Bambulab, einen Prusa oder irgendein anderes Desktop-Gerät und drucken damit ihre Teile. Und wer jetzt aber noch auf diesem Onyx-Material festhängen bleibt, der hat natürlich eine extreme Einschränkung für die Zukunft, anstatt sich hier umzuorientieren. Das ist einmal die eine Sache. Das andere Thema ist, dass man natürlich auch in der Vergangenheit gemerkt hat, viele nutzen das Filament von Bambulab. Dabei kriegen sie von 1000 Leuten im Jahr einen Anruf mit Kauf unser Filament ist das Beste. Ich habe so das Gefühl, da kommen gerade ganz viele wie Pilze aus dem Boden mit, ach, wir machen auch Filament und so weiter. Leute, ihr seid viel zu spät dran, kann man euch sagen. In China werden nicht mehr die Filamentrollen gezählt, da werden gezählt, wie viele Schiffscontainer sozusagen bestellt werden. Und ein Punkt, den ich dazu sagen möchte bei der Einschränkung ist vor allem, dass man sich ganz oft beim Material zusätzlich noch einschränkt, weil man sagt, hier kriege ich eine Rolle für, keine Ahnung, 15, 13 oder 9 Euro und woanders, da kostet sie mich 30 Euro. Aber man kann am Ende des Tages die Technologie gar nicht wirklich ganz nutzen, weil man nicht weiß, wie viel Füllmaterial und Additive sozusagen in diesem Bambulab-Material drin sind. Es lässt sich gut drucken, aber wie man bei vielen Anwendungen auch sieht, für viele Anwendungen ist es nicht geeignet und dort beschränkt man sich wieder, dass man sagt, man hat zwar ein günstiges Material, aber man kann bestimmte Teile nicht drucken, weil das Bauteil auf einmal gebrochen ist. Und das Bauteil ist nicht gebrochen, weil der Drucker einen schlechten Job gemacht hat, sondern das Bauteil ist immer nur dann gebrochen, wenn man erstens das falsche Material oder den falschen Werkstoff nimmt und zweitens, wenn man bei der Konstruktion einen Fehler gemacht hat oder die Konstruktion deutlich verbessern kann. Es ist nie ein Fertigungsproblem am Ende des Tages, sondern hauptsächlich ein Konstruktions- und ein Materialproblem. Natürlich kann es sein, dass der Drucker mal einen Fehler macht. Davon gehen wir jetzt nicht aus. Es passiert gar nicht so oft bei diesen Geräten, sondern es bricht meistens, weil man dort eine Fehlkonstruktion gemacht hat. Und das kennt man aus dem normalen Leben auch. Wenn bei der Fernbedienung irgendwas abbricht, es ist aber in dem Fall Spritzguss, dann liegt es daran, dass eine Fehlkonstruktion in dem Fall war, also eine Schwachstelle aufgetaucht ist oder dann im Endeffekt das Material nicht das Richtige war. Wer also damals das Profi-Wissen-Buch von mir, das ich 2019 veröffentlicht habe, zusammen mit dem Professor Dr. Matthias Haag gelesen hat, der kennt noch diesen Teil im Buch, wo es um die Schwachstellenkonstruktion geht. Dort habe ich so einen Wäschekorb gezeichnet. Wie oft hatte ich schon einen Wäschekorb sozusagen in der Hand, der genau am Henkel gebrochen ist? Wie oft ist mir ein Schlüssel schon mal abgebrochen, weil er natürlich an der Stelle bricht, wo am wenigsten Material dran ist? Und wie oft ist mir diese Kappe beim Kugelschreiber oben abgebrochen, weil es hier keinen Überlastschutz gibt, weil man da immer wieder dran rumspielt? Also man sieht, es ist ein Konstruktionsproblem oder in dem Fall ein Materialproblem, wo man sich einfach selber beschränkt, indem man seine Konstruktionsskills nicht weiter ausbaut und andererseits bei einem Material bleibt, weil man doch vielleicht zu sehr in der Gewohnheit drin ist, dass man sagt, es funktioniert ja. Und wenn man dabei nochmal einen Schritt weit zurückgeht, dann ist es ganz oft so, dass vor allem die vor 10 Jahren oder vor 5, 6 Jahren mit einem Ultimaker-Drucker oder einem Anycubic oder einem Prusa oder die anderen Namen fallen mir schon gar nicht mehr ein, weil es einfach zu lange schon her ist und die es schon nicht mehr gibt, die haben angefangen. Da gab es noch diese Probleme, dass man sein Druckbett noch selber leveln musste. Da gab es noch die Probleme, dass der erste Layer einfach nicht gepasst hat. Da gab es noch so viele Druckprobleme, die meisten mit ihrem Bambulab gar nicht kennen. Also auch das ist völlig unterschätzt, dass man sich nur in dem Kreis sozusagen bewegt und diesem Ökosystem bewegt, wo alles auch noch funktioniert. Aber es gibt da draußen schon genügend Anwendungen, die man eigentlich drucken müsste. Aber man traut sich aus diesem Ökosystem sozusagen nicht raus. Ein weiterer Punkt, und da sind wir wieder beim Material, ist das Thema Stützstrukturen. Was ich in der Vergangenheit gesehen habe, welche aufwendigen Konstruktionen die Leute machen, um eine Stützstruktur zu vermeiden und um die Stützstruktur noch was rumbauen. Und es baut halt dann auch noch komplett in einer Lage drucken, um auf der einen Seite Stützstruktur zu vermeiden, anstatt eine Stütze zu nehmen oder ein Stützmaterial zu nehmen, was man auswaschen kann. Und jetzt sagen die meisten, ja, so ein auswaschbares Stützmaterial, das haben wir vor 10 Jahren mal verwendet und das funktioniert nicht und da haben wir versucht und das geht nicht und das macht dann so Blasen und das ist so ein PVA-Material. Also wer heute noch mehr Zangen an seinem Drucker liegen hat als Freunde, und wer Angst vor einem Eimer Wasser hat, der sollte echt mal sein Mindset dort hinterfragen. Denn es gibt so tolle Stützmaterialien, die man auswaschen kann für fast alle Materialien. Egal, ob es ein Polyamid, ein TPU oder ein PEEK ist oder ein einfaches PLA oder PC oder ein PETG. Es gibt dafür die richtigen Materialien als Stützstruktur, weil die Frage, die man sich am Ende stellt, ist immer noch, möchte man eine Stunde lang an diesem Bauteil rumwursteln und es dann kaputt reparieren oder bezahlt man ein bisschen mehr für das Stützmaterial? Und mittlerweile ist es ja auch so, auch wenn man nur eine Düse hat, gibt es ja bei Bambulab das AMS, um entsprechend das Filament auch zu wechseln, genau in der Situation. Und das ist einer der Punkte, wo ich merke, manche machen FDM in 2026 wie FDM oder FFF in 2012 oder 2015. Weil man einmal eine schlechte Erfahrung gemacht hat, meint man, dass es immer so ist. Ne? Nur weil man einmal eine schlechte Pizza gegessen hat, heißt es ja nicht, dass alle Pizzabäcker auf einmal eine schlechte Pizza machen. Weil man auf der anderen Seite beim Thema Stützmaterial auf einmal Angst vor einem Eimer Wasser hat, der ein bisschen einen anderen pH-Wert hat und das Wasser warm ist und man ein bisschen umrühren muss. Und das ist jetzt nicht einfach nur dahergeredet, sondern ich habe mich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt, weil ich immer wieder sehe bei den Workshops, dass man so aufwendig umkonstruiert und so aufwendig dieses Bauteil im Druckraum positioniert, um diese eine schlechte Unterseite komplett zu verstecken. Ja? Da feiern sich die meisten immer, sie sind die 3D-Druckkönige, bis man sich die Unterseite des FDM-Bauteils anschaut und dann merkt, dass hier ziemlich viel rumgewurschtelt worden ist. Und ich sage auch rumwurschteln, da kommen ja Sachen zum Einsatz wie Schleifpapier, da kommen Sachen zum Einsatz wie Skalpell und viele, viele weitere Werkzeuge, die man sich halt irgendwo baut. Und dann denkt man sich, oh mein Gott, wie sieht denn diese Oberfläche aus? Vor allem, wenn das Bauteil so mattschwarz ist, da sieht man einfach auch jede Riefe. Und das kann man aber verändern, indem man auch ein wasserlösliches Stützmaterial nimmt. Das ist ganz wichtig dazu zu sagen. Also diese völlig unterschätzten Einschränkungen sind hauptsächlich in der Vergangenheit auch Materialthemen gewesen, die ja dafür sorgen, dass man bestimmte Anwendungen einfach nicht macht. Genauso ist es natürlich auch, wenn man sagt, im FDM ist man super gut und man steht für 3D-Druck und man steht für diese ganze Technologie und Branche, aber man traut sich nicht, die nächste Technologie auch anzugehen, in dem Fall SLS. Wer FDM durchgespielt hat, für den wartet SLS absolut und steht sozusagen bereit. Also wer 3D-Druck affin ist und sagt, er bleibt nur für ja seine eine FDM-Technologie dort stehen, da frage ich mich, ob das das richtige Mindset ist am Ende des Tages. Also, hier gibt's noch weitere Punkte. Die gibt's vor allem bei uns in der Beratung, wenn wir die ersten Beratungsgespräche haben. Da prüfe ich erstmal, welche Einschränkungen man sozusagen immer noch verfolgt, obwohl man dort längst was ändern sollte. Wenn du dich also doch drin wiedergesehen hast und sagst, ja, die vierte Dimension der Fertigung und die Flexibilität, die gilt's noch weiter zu erarbeiten und da gilt's noch einiges an Potenzial Und beim Material ist man halt seither aus Gewohnheitssache immer beim einen geblieben. Und du willst das Ganze ändern? Dann trag dich ein für ein kostenfreies Erstgespräch bei uns auf unserer Webseite und wir schauen genau, ob und wie wir dich unterstützen können, damit du an den Punkt kommst und wirklich die volle Flexibilität von 3D-Druck auch nutzen kannst. Also, bis dann und bis zur nächsten Podcast-Folge.